Unter einem statischen Hazard versteht man, wenn der Anfangs- und der Endwert des Ausgangssignals identisch sein sollten. Das heißt, zum Beispiel einen statischen Null-Hazard, bei dem sollte eigentlich die ganze Zeit das Signal auf Null liegen. Allerdings wird ein kleiner Bereich drin sein, wo er mal auf die 1 springt. Und dann gibt es noch den statischen 1-Hazard, wo man eigentlich erwarten würde, dass der Pegel von Anfang bis Ende konstant auf 1 bleibt. Allerdings ist hier dann doch auch wieder ein kleiner Sprung auf die 0 mit drin. Das heißt, von statischen Hazard spricht man, wenn der Wert sozusagen die ganze Zeit, also Anfangs- und Endwert, identisch sind. Ein dynamischer Hazard tritt jetzt auf, wenn man sozusagen einen Signalwechsel hat. Das heißt, ein dynamischer 0-1-Hazard zum Beispiel tritt auf, wenn man einen Wechsel hat von 0 auf die 1 hoch und anstelle jetzt so zu bleiben, wie man das erwarten würde, tritt jetzt bei diesem Hazard bzw. bei diesem Hazardfehler nochmal der Sprung nach unten auf. Das heißt, er geht von 0 auf die 1 hoch, fällt wieder auf die 0 zurück und geht dann wieder auf die 1 hoch und bleibt dann konstant auf der 1. Und beim dynamischen 1-0-Hazard ist es dann genauso. Der tritt auf, wenn man einen Wechsel von der 1 zur 0 hat. Der Wechsel wird auch schön ausgeführt, also von der 1 springt er auf die 0. Allerdings geht er dann für kurze Zeit nochmal auf die 1 hoch, bevor er dann endgültig wieder auf die 0 zurückspringt. Das heißt, nochmal zum Vergleich, die statischen treten auf, wenn sich das Ausgangssignal sozusagen nicht ändert, sondern konstant auf 0 oder 1 liegt. Und dynamische Hazards treten auf, wenn man halt einen Wechsel im Ausgangssignal drin hat. Des Weiteren muss man jetzt auch noch mal unterscheiden, woher der Hazard eigentlich kommt. Da gibt es zwei unterschiedliche. Man hat entweder einen Funktionshazard, das heißt, der Hazard liegt in der Boolschen Funktion selber. Und es gibt auch keine Möglichkeit, den dementsprechend zu beheben. Die einzige Möglichkeit, wie ein Funktionshazard nicht zu einem Hazardfehler führt, ist, wenn man halt günstige Verzögerungszeiten wählen kann. Und ein zweiter ist dann der Strukturhazard. Da liegt der Hazard in der Struktur des zu realisierenden Netzes, also nicht in der Boolschen Funktion, sondern wie die Boolsche Funktion dann halt über die Gatter abgebildet wird. Und dementsprechend lässt er sich auch beheben, indem man einfach die Schaltnetzstruktur anpasst. Da ändert sich ja an der Boolschen Funktion nichts. So, betrachten wir jetzt mal die Analyse von Hazards. Welche Möglichkeiten gibt es jetzt denn, Hazards zu erkennen? Und wir beginnen jetzt mit der Analyse von Funktionshazards. Man stellt sich erstmal ein KV-Diagramm auf von der Boolschen Funktion und markiert sich dann das Feld von der Anfangsbelegung und das von der Endbelegung. Und danach betrachtet man die möglichen Pfade, die dahin führen. Weil im Grunde habe ich ja eine bestimmte Anzahl an Variablen, die sich da ändern. Und die können sich ja in unterschiedlichen Reihenfolgen ändern. Und dementsprechend muss man dann sämtliche Wege durchgehen. Das heißt, wenn ich jetzt m Eingangsvariablen habe, dann gibt es m Fakultät mögliche Wege, die überprüft werden müssen. Und auf was es im Grunde dabei ankommt, sind die Funktionswerte, die man im KV-Diagramm findet. Wenn sämtliche Folgen monoton sind, das heißt zum Beispiel dieses 0, 0, 0, 0 oder 1, 1, 1, 0 oder 0, 0, 1, 1 oder auch konstant auf der 1, dann habe ich keinen Funktionshazard. Sobald sich allerdings in meinen ganzen Pfaden ein einziger befindet, der eine nicht monotone Folge aufweist, zum Beispiel 0, 0, 1, 0 oder 1, 0, 1, 0 oder 0, 1, 0, 1 oder 1, 0, 0, 1. Sobald einer davon auftritt, habe ich einen Funktionshazard festgestellt. Wir haben ja jetzt mehrere Wege, die wir da jetzt auch überprüft haben. Und wenn es einen nicht monotonen Weg gibt, dann hat man auf jeden Fall mal seinen Hazard. Und wenn der aufgrund von ungünstigen Verzögerungswerten dann auch genommen wird, dann haben wir auch den Hazard-Fehler. So, hier haben wir nochmal ein Beispiel. Wir wollen von 0, 1, 0 nach 1, 1, 1. Also 0, 1, 0 ist hier. Und 1, 1, 1 wäre das hier. Jetzt gibt es zwei Wege. Entweder der hier mit Schwarz eingezeichnet ist, also E1 ändert sich und danach ändert sich E3. Das heißt, ja, hier nochmal, E1 ändert sich und danach ändert sich E3. Das heißt, das ist dieser Pfad von 1, 0, 1. Und wie wir sehen, ist 1, 0, 1 schon eine nicht monotone Folge. Und damit haben wir unseren Hazard bereits entdeckt. Der Vollständigkeit halber hier auch noch der zweite Weg. Von hier nach da. Das heißt, zuerst E3. Und danach E1. Hier wieder dargestellt. Und hier sind die Funktionswerte 1, 1, 1. Das heißt, hier haben wir jetzt eine monotone Folge. Das heißt, hier hätten wir keinen, hier haben wir jetzt keinen Hazard festgestellt. Allerdings für die Funktion reicht es ja, wenn bereits ein Weg mit einem Hazard behaftet ist. Ja, haben wir das nochmal erklärt? Wir haben also diese Folge 101, die ist nicht monoton und somit haben wir unseren Funktionshazard. Und der Klassifikation nach haben wir jetzt einen statischen 1-Funktionshazard. Statischer 1, ganz einfach, weil wir mit der 1 anfangen und zur 1 kommen wollen. Das heißt, eigentlich sollte es konstant auf 1 liegen, wird allerdings einmal kurz auf die 0 runtergehen. und Funktionshazard, weil wir uns das KV-Diagramm der Funktion angeschaut haben. So, hier nochmal ein weiteres Beispiel. Wir haben diesmal nur eine einzige Variable in Änderung, und zwar E1. Und wir gehen von 1 zu 1. Und im Grunde, wenn es nur eine Variable in Änderung gibt, hat man ja eigentlich auch nur einen Weg, den man gehen kann. Und der kann auch, der ist immer monoton. Weil man hat entweder von 0 nach 0 oder von 0 nach 1 oder von 1 nach 0 oder von 1 nach 1. Das sind die einzigen Möglichkeiten, die es da gibt, und die sind ja alle monoton. Das heißt, wenn man Übergänge hat, wo sich nur eine einzige Variable ändert, die können niemals mit einem Hazard behaftet sein. Im Grunde, was hier eigentlich interessiert, ist das KV-Diagramm von der Funktion, wo jetzt nur die Einser mal eingetragen sind. Die Nuller gehören eigentlich auch noch dazu. Und man betrachtet nicht nur eine Funktion, sondern man betrachtet immer einen speziellen Übergang in der Funktion. Und im Grunde interessiert uns der Übergang von von 1, 1, 0, also E3, E2, E1 nicht, von hier nach 1, 1, 1, also E3, E2, E1, das heißt von hier nach hier. Und jetzt müssen wir das ja eigentlich wieder analysieren. Welche Wege gibt es hierhin? Und da sich nur eine ändert, gibt es ja nur einen einzigen möglichen Weg. Das heißt, dieser Übergang, und der ist auch monoton, also von 1 nach 1. Also es gibt auch keine Möglichkeit, einen nicht-monotonen jemals zu konstruieren oder zu finden, wenn sich nur eine einzige Variable ändert. Das heißt, wir haben hier keinen Funktionshazard gefunden. Da wir allerdings diese Funktion von vorher noch kennen und ja gesehen haben, dass dabei ein Hazard-Fehler auftritt, wissen wir, dass es sich um einen Strukturhazard handeln muss. Es gibt allerdings noch eine bessere Methode, einen Strukturhazard zu erkennen. Und zu der kommen wir jetzt. Die ist sehr ähnlich zur Erkennung des Funktionshazards. Es wird auch wieder mit einem KV-Diagramm gearbeitet. Allerdings wird hier nicht der boolesche Ausdruck der Funktion eingetragen, sondern der Strukturausdruck des Schaltnetzes. Also das war, wo man dann die Pfade von unterschiedlichen Eingabevariablen aufgespalten hat, wenn die unterschiedliche Verzögerungszeiten hatten. Ja. Die werden dann in das KV-Diagramm eingetragen und danach funktioniert das eigentlich wieder genauso wie auch beim Funktionshazard. Das heißt, man hat seine Anfangs- und seine Endbelegung. Man schaut sich an, welche Variablen sind an diesem Wechsel beteiligt. Und da muss man sich halt noch anschauen, welche Wege führen dahin und auch wieder, ob es einen nicht monotonen Weg gibt. Und auch hier ist es wieder so, dass ein Strukturhazard, also dass der Übergang mit einem Strukturhazard behaftet ist, wenn es mindestens einen nicht monotonen Weg gibt. Gehen wir nochmal zu diesem Beispiel hier zurück. Hier haben wir die Boolesche Funktion wieder. Die war ja nicht E1 und E2 oder E1, E3. Dann haben wir das Todzeitmodell aufgestellt und die Verzögerungszeiten zum Anfang durchgezogen und festgestellt, dass wir E1 aufteilen müssen. Und dementsprechend erhalten wir dann den Strukturausdruck nicht E1,1 und E2,1 oder E1,2 und E3,1. Das heißt, anstelle von 3 Variablen haben wir jetzt 4. Dementsprechend fällt auch unser KV-Diagramm für den Strukturausdruck ein wenig größer aus. Und die sind jetzt hier wieder eingetragen. Hier ist jetzt nochmal farblich dargestellt. Die weißen Felder sind die Felder der Funktion, also komplett auf das Weiße reduziert, hätten wir dann wieder unser KV-Diagramm für die Boolesche Funktion. Und eben diese grauen Felder sind die, die jetzt noch neu hinzugekommen sind. Und im Grunde können die eigentlich auch nur während des Übergangs eingenommen werden. Was ja eigentlich klar ist, weil E1,1 und E1,2 sind ja zusammen die Eingangsvariable E1. Die können nur kurzzeitig unterschiedliche Werte haben. So. Betrachten wir jetzt den Übergang von E3, E2, E1 nicht nach E3, E2, E1. Dann müssen wir das Ganze jetzt erstmal übersetzen mit Hilfe der Pfadvariablen. Das heißt, unser E1 wird dann dementsprechend aufgespalten und wir haben dann sozusagen den Übergang von 1, also 1100 nach 11111. Das heißt, im Gegensatz zu der Funktion haben wir bei der Struktur jetzt 2 Variablen, die am Übergang beteiligt sind. Das war das KV-Diagramm für die Funktion, wo nur eine Änderung ist. Und das ist jetzt für den Strukturausdruck, wo es jetzt 2 unterschiedliche Wege gibt. Im Grunde gibt es entweder diesen Weg, dass sich E1,2 zuerst ändert und dann E1,1 oder dass sich zuerst E1,1 ändert und danach E1,2. Wenn wir diesen Weg hier wieder uns anschauen, haben wir die Folge 1,1,1, was eine monotone Folge ist, also kein Hazard. Allerdings dieser Weg, wo sich erst E1,1 ändert und danach E1,2, hier haben wir eine nicht monotone Folge von 1,0,1 und somit haben wir unseren Strukturhazard festgestellt. Also, wir haben jetzt festgestellt, dass es 2 mögliche Wege gibt, wovon einer mit einem Hazard behaftet ist und zu einem Hazardfehler führen kann. Und im Grunde wird dieser Hazard auch auftreten, wenn sich halt E1,1 vor E2,1 ändert, also wenn Weg 2 genommen wird. Und welcher Weg jetzt genommen wird, hängt von den Todzeiten ab. Das heißt, wenn die Totzeit für den Pfad von E11 kleiner ist als die im Pfad von E12, dann haben wir den Hazard-Fehler. Und wenn wir uns das nochmal hier anschauen, haben wir hier für E11 eine Totzeit von 3 Tau und für E12 eine Totzeit von 4 Tau. Und 4 Tau dauert nun mal länger, ist nun mal größer als 3 Tau. Das heißt, der Hazard-Fehler tritt immer auf. Im Grunde die einzige Möglichkeit, sowas zu lösen, ist, wenn man halt dementsprechend dafür sorgen kann, dass man hier diesen Weg 1 auswählt und den entsprechend nimmt. Und wenn es halt keine Möglichkeit gibt, also so wie in diesem Fall, weil 4 Tau ist halt immer größer als 3 Tau, dann gibt es keine Möglichkeit, diesen Hazard-Fehler zu vermeiden.
Das heißt, die Schaltung kann ich
auch nicht realisieren. E2 nicht E1. Ja, zumindest, also diese Schaltung mit diesen Verzögerungszeiten wird immer diesen Hazard-Fehler produzieren bei diesem Übergang. Das heißt, ja. Wenn es halt möglich ist, ja. Aber das ist dann Thema der nächsten Vorlesung, wie man diese Hazard-Fehler dann beheben kann. Gibt es soweit noch Fragen zu Hazards? Wenn nicht, dann wäre ich für heute fertig. Vielen Dank.